Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltfunk. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Dr. Mustafa Diallo. Wir werden über sein Buch Visionäre Afrikas, der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts reden. Freue mich ganz arg, dass er da ist. Er wird sich gleich selber nochmal vorstellen. Am Mikrofon ist Kirsten Tretter und wir spielen erstmal eine Musik.
Free FM auf 102,6 Megahertz.
Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Herr Mustafa Diallo, heute zu Besuch bei mir in der Sendung Weltfunk. Er ist gekommen im Rahmen der Afrikatage, der dritten Ulmer Afrikatage, die jetzt zurzeit stattfinden. Zwei Veranstaltungen hatten wir bereits am Dienstag über die EPAS, die Handelsabkommen der EU mit Afrika, und gestern den Filmabend White Charity, wo es um Weißsein und Schwarzsein, die Bilder, Dokumentation und Bilder auf Spendenplakaten geht. Und wie gesagt, heute Abend herzlich willkommen, Herr Diallo, hier bei uns im Studio.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Diallo, Sie haben ein Buch herausgebracht mit dem Titel Visionäre Afrikas, mit dem Untertitel Der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts. Vielleicht, bevor wir mit den ungewöhnlichen Porträts anfangen, stellen Sie sich doch kurz vor, wo kommen Sie her, was machen Sie, wo sind Sie jetzt angereist, einfach, dass wir ein Bild von Ihnen bekommen.
So, mein Name ist mittlerweile schon bekannt.
Ja.
Genau. Ich komme aus Senegal und bin aber seit über 20 Jahren in Deutschland. Da ich halt in Senegal Germanistik studiert hatte, habe ich halt hier weitergemacht. Und jetzt lebe ich halt im Münsterland. Ist ein Dorf, kennt kein Mensch. Deshalb sage ich einfach Münsterland.
Und Sie sind tätig als freier Publizist und Übersetzer und Deutschlehrer.
Ja, genau. Also Deutschlehrer war ich vorher schon in Münster und jetzt wieder in Reda-Wiedenbrück. Zwischendurch war ich halt Lehrbeauftragter in Paderborn an der Uni, also Germanistiker unterrichtet. Und das dann 3 Jahre gemacht und danach wollte ich halt meinen eigenen Weg gehen.
Wie kommt man dazu, Germanistik zu studieren?
Oh, eine lange Geschichte. Zuerst, wie kommt man dazu, in Afrika Deutsch zu lernen?
Ja, ja.
Im Gymnasium, weil da fing es an. Mhm. Für mich war Deutsch halt exotisch. Das ist... Weil es gab, sagen wir, 7 Klassen, also 5 Klässler. 7 Klassen gab es dann und 6 machten Englisch und 1 machte Deutsch. Und ich fand dann Deutsch spannender, weil alle anderen machten Englisch, fand ich dann langweilig. So fing es an.
Also es gab jetzt nicht unbedingt einen Bezug, dass Sie gesagt haben, Deutsch, jemand in der Familie oder ich kenne jemanden, der das konnte, sondern es war eigentlich eher so das andere. Was anderes machen als die anderen.
Genau. Ja, vielleicht, weil ich halt der Älteste bin, hatte ich halt keine, sagen wir, Vorbilder. Weil nach mir haben dann einige Geschwister halt auch Deutsch gemacht. So. So dass ich dann diese Funktion erfüllt habe.
Ja, genau, dann waren Sie das Vorbild für die anderen. Genau. Wie viele Geschwister haben Sie?
4.
4. Mhm. Und dann vor 20 Jahren bereits nach Deutschland gekommen. Mhm. Ich habe gelesen, studiert in Dakar, in Österreich, in Deutschland und in Frankreich.
Ja.
Das stimmt. Promoviert über Ingeborg Bachmann.
Mhm.
Mhm. Stimmt,
ja,
auch.
Stimmt auch.
Können Sie das bestätigen? Ja, und jetzt dieses Buch geschrieben, oder nicht geschrieben, sondern herausgegeben. Vielleicht können Sie uns, bevor wir die nächste Musik spielen, Ganz kurz erklären, was erwartet den Leser dieses Buches, Visionäre Afrikas?
Also, wir haben das Buch konzipiert, um ein anderes Bild von Afrika zu vermitteln. Also ein Bild, das nicht von diesen Klischees geprägt ist, die man kennt in Europa. Und deshalb erwartet halt den Leser ein anderer Blick.
Ein anderer Blick.
Auf Afrika und erfahre, sagen wir, die Begegnung halt mit Erfahrungen anderer Menschen, die in Afrika eine große Rolle gespielt haben.
Genau, der Blick, den wir, wenn ich wir sage, hier in Europa, in Deutschland häufig haben, das Klischee, dass Afrika Armut, ein von Krisen und Kriegen gebeutelter Kontinent, als ob es der einzige ist auf dieser Welt, der von Krisen und Kriegen gebeutelt ist. Eigentlich immer so dieses Bild des hilfsbedürftigen Kontinents. Afrika, das in einen Topf geworfen wird, wobei es wie viele Länder gibt in Afrika?
Über 50.
Über 50 verschiedene Nationen.
54, 56. Es gibt halt diesen neuen Staat, Südsudan. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit wir sind.
Ja, also mehr Staaten als die EU hat und häufig alles in einen Topf geworfen wird. Über das Buch wollen wir heute reden.
Free FM.
Ja, wir sind bei der Sendung Weltfunk. Zu Gast bei mir ist heute Dr. Mustafa Diallo, Herausgeber des Buches Visionäre Afrikas. Über dieses Buch wollen wir jetzt noch ein bisschen im Detail sprechen. Herr Diallo, wie kam es zu dieser Idee? Ein Buch, Sie haben eine Menge Autoren in diesem Buch. Wie ist die Idee dazu entstanden?
Ja, ich habe mit einem Freund, Hermann Schulz, der auch morgen nach Ulm kommt, zufällig, oft über die Wahrnehmung Afrikas in Europa halt gesprochen. Und wir haben uns geärgert, wie negativ halt das Afrika-Bild ist, meistens. Und so hatte er dann einmal gefragt, wie es wäre, wenn ich ein Buch über Afrika schreiben würde mit anderen Afrikanern. Also ein Buch, in dem die Afrikaner ihren Kontinent vorstellen. Und so ist dann die Idee entstanden.
Wann war das?
2011.
Okay, und dann haben Sie gesagt, super, ich habe sowieso nicht so viel zu tun, ich mache das jetzt.
Nee, ich war dankbar, dass er die Idee hatte, weil ich schon ein paar Mal darüber nachgedacht hatte, etwas über Afrika zu schreiben. Aber es ging in eine andere Richtung und das, was er vorschlug, war dann halt für mich optimal. Und da es dann die Möglichkeit gab, das Projekt zu finanzieren, weil man muss das Ganze auch bezahlen, die Autoren. So. War ich halt begeistert, dass es jetzt eine Möglichkeit gab.
Okay, dann stand die Idee im Raum, ein Buch über Afrika mit einem anderen Bild von Afrika als das, was man hier so kennt. Und dann mussten Sie die Autoren finden.
Ja.
Ist das schwierig gewesen?
Ja, zum Teil ziemlich, ja. Also ich kannte einige Leute, aber das reichte nicht für das Projekt, weil wir hatten gesagt, wir brauchen da mindestens 35 Beiträge. Dann kann man das Buch machen.
Okay.
So, und dann mussten wir auch Leute suchen, die man kennt, weil es gibt halt genug afrikanische Schriftsteller und Wissenschaftler. Aber die hatten halt nicht alle immer Zeit. Also mussten wir dann über die Verlage und andere Organisationen halt Adressen finden, um Teilnehmer zu finden, die mitmachen könnten.
Die Autoren, die sich beteiligt haben, haben ja jetzt nicht über sich geschrieben, sondern die haben über eine Person geschrieben.
Ja.
Was war die Aufgabe?
Also die Aufgabe war, dass sie jemand vorstellen sollten, weil es ging halt um Es geht darum, Persönlichkeiten vorzustellen, die etwas über Afrika vermitteln können. Weil wenn man ein Buch über Afrika schreiben würde und sagen, in Senegal sieht es so und so aus, in Mali so und so, das wäre uninteressant. Also zumindest ein bisschen trocken.
Ja.
Also haben wir gedacht, es geht am besten, wenn man Menschen vorstellt und über die Erfahrungen dieser Menschen kann man dann etwas über Afrika lernen oder herausfinden aus europäischer Sicht. Und deshalb sollte jeder halt eine Person halt vorstellen und dann sagen, warum er oder sie ihn oder sie für vorbildlich hält und für vorstellungswert sozusagen.
Ja. Okay, und Sie haben dann am Ende herausgesucht, oder gab es eigentlich keine Auswahl in dem Sinne, sondern Sie waren froh über all die Beiträge, die gekommen sind?
Ja, einige, es gab einige Doppelungen und dann gab es auch einige, die nichts taugten, weil eine Dame wollte sich selber vorstellen, das kam halt nicht in Frage. Oder wenn Leute ihre Eltern vorstellen wollten, wollten wir auch nicht, weil wir wollten halt keine Werbung machen für irgendwelche Leute, sondern es müsste halt neutral sein und es musste halt überzeugend sein, warum man diesen Menschen kennenlernen sollte.
Denn alle Autoren in dem Buch sind Afrikaner?
Ja.
Und leben in Afrika oder auch in Europa oder USA oder wo auch immer?
Genau, USA, Kanada, Europa, Afrika. Ja.
Okay.
Aber die kommen alle aus Afrika. Ja.
Ursprünglich sozusagen, ja. Genau. Und ja. Aber auch in Afrika lebende Autoren.
Ja. Genau, ja.
Wunderbar. Das heißt, von der Idee 2011, haben Sie gesagt, bis zur Entstehung und oder Fertigstellung des Buches?
Das ist 3 Jahre gedauert.
3 Jahre. Ein großes Projekt. Über die einzelnen Porträts, naja, auf alle 40 können wir wahrscheinlich nicht eingehen, aber ein paar suchen wir uns gleich heraus und sprechen nochmal über einzelne Porträts und Charaktere, die in dem Buch dargestellt werden.
Free FM.
Visionäre Afrikas. 40 Porträts von Afrikanern, von anderen Afrikanern geschrieben, über Afrikaner. Wen würden Sie jetzt hervorheben vielleicht? Wer fällt Ihnen ein? Welche Persönlichkeiten, welche Lebensläufe? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele geben von denen, die dort beschrieben werden.
Ja, es gäbe viele Beispiele anzuführen. Aber ich fange mal mit Olauda Equiano an, weil ich den Mann ja nicht kannte vor dem Projekt. Und eigentlich sollte ihn jeder Afrikaner kennen. Weil er wurde halt, glaube ich, mit 7 Jahren verschleppt, also von Sklavenjägern. Und so ist er dann in die Karibik gekommen und hat dann halt wurde versklavt und hat es dann geschafft, sich freizukaufen. Und danach hat er in England die Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei beraten, also die Menschen hat in dieser Bewegung beraten, weil sie gedacht haben, dass er mit seinen Erfahrungen den Leuten in Europa besser klar machen könnte, was es heißt, versklavt zu werden. Und so war das auch, weil sein Buch war ein Bestseller, damals wurde dann schnell übersetzt. Und so hat er halt maßgeblich dazu beigetragen, dass die Sklaverei in England so abgeschafft wurde. Und den Mann kennt man gar nicht. So. Und ich habe so einen Bericht gesehen, einen Dokumentarfilm über ihn, und da hieß es, dass er weil sie die Hafenarbeiter in England zum ersten Mal organisiert hat. Also dass sie sich zusammentaten, um dann ihre Rechte zu fordern. Und dass es sozusagen der Anfang der gewerkschaftlichen Bewegung war halt in England. Und so einen Menschen kennt man in Afrika auch nicht. So.
Also tatsächlich nicht nur in, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, eigener Sache, sondern eine gewerkschaftliche Bewegung in England ins Leben gerufen.
Ja, weil ich denke, dass er einfach die Sensibilität hatte halt für die Benachteiligung. Was das heißt, wenn man benachteiligt ist. Und dass er dann deshalb so aktiv war gegen jede Form von Unterdrückung, also die ökonomische oder die körperliche für die Sklaven.
Ja. Ja. Also durchaus eine Person, die nicht bekannt ist, auch nicht unbedingt in Afrika vielleicht sogar bekannt ist.
Ja.
Sicherlich auch sehr spannend vom Lebenslauf her, auch aus einer Zeit der Sklaverei und wo auch vieles im Umbruch war hier in Europa. Es sind auch Porträts von noch lebenden Personen oder von zeitgenössischen Personen dabei. Haben Sie da noch ein Beispiel?
Ja, es gibt den jüngsten, der ist sogar mittlerweile Minister geworden. Also als wir ihn porträtierten, war er kein Minister, war er ein normaler Mensch. Weil wir gedacht haben in dem Konzept, dass es nicht darum geht, nur Berühmtheiten halt vorzustellen, sondern auch ganz normale Leute. Und er war halt so einer. Nur er hatte schon als Kind den Traum, den Zugang zu Wasser für alle zu ermöglichen. Und hat dann irgendwann eine Pumpe entwickelt, mit der man ohne Öl und ohne Elektrizität halt Wasser kriegen kann. Und das hat er halt geschafft und dafür hat er auch einen Preis bekommen in Belgien oder in der Schweiz. Und so ist er halt auch in seinem Land bekannt geworden und dann zum Minister ernannt worden irgendwann.
Ja. Okay, Minister für Wasser, für Umwelt, für...
Ich weiß gar nicht genau, aber in Niger ist er, aber ich weiß nicht, in welchem Bereich er da arbeitet. Aber das ist halt in dem Bereich, in dem er halt studiert hat, weil er Ingenieur ist.
Und aktuell Minister in seinem Land.
Ja.
Also quasi während des Buches oder seitdem das Buch... dann erschienen ist, diese Karriere sozusagen gemacht. Sie haben auch Menschen in dem Buch, die porträtiert worden sind, die doch bekannt sind. Ich denke hier an Patrice Lumumba. Trotzdem auch nicht jedem bekannt. Wer hat Sie noch so fasziniert?
Also außer Lumumba und Nkrumah und Sheikh Anta gibt es noch Thomas Sankara. Ich denke, der ist halt sehr wichtig für die jüngere Generation, weil er bewiesen hat, dass afrikanische Länder mit ihren Mitteln sich von der Unabhängigkeit befreien können, in der sie jetzt leben mit Krediten, Entwicklungshilfe und all diesen Sachen. Weil innerhalb von 4 Jahren hat er die Selbstversorgung in Burkina Faso hingekriegt. Und Burkina Faso ist halt kein Land, das so von der Natur verwöhnt wurde oder wird, weil es weiter, also die größte Fläche ist halt sehr trocken und es ist halt nicht so wie in der Elfenbeinküste oder in Zentralafrika, wo alles wächst. Und trotzdem hat er das halt geschafft, eine Politik halt durchzusetzen, mit der das Land unabhängig halt von Entwicklungshilfe wurde. Und deshalb ist er halt so wichtig. Und bis jetzt hat er eine Wirkung in der Bevölkerung, weil vor 2 Jahren, glaube ich, gab es diesen Putsch, nachdem Compaoré das Land halt verlassen hatte, wollten halt die Militärs halt die Macht übernehmen und die Bevölkerung ist halt auf die Straße gegangen. Und das gab es halt noch nie in dem Land, weil die Menschen einfach jetzt ein neues Bewusstsein gehabt haben, also durch Sankaras Arbeit. Und früher gab es halt immer wieder Putsches in Burkina Faso und ohne entsprechende Reaktion. Aber jetzt, glaube ich, ist das Bewusstsein halt anders. Es wird dann nicht mehr so einfach sein, die Menschen halt zu unterdrücken.
Mhm. Also hat da auch ein Wandel stattgefunden.
Ja.
Durch so einen Menschen, der neues Bewusstsein, vielleicht auch einen neuen Mut und Selbstbewusstsein.
Ja, und das war nicht nur für Burkina Faso wichtig, sondern auch für ganz Afrika, weil er war die Ikone der afrikanischen Jugend damals, weil er etwas anderes darstellt als die alten Präsidenten, die man kannte. Weil es war halt jemand, der dem Westen, sagen wir, den dominierenden Ländern die Stirn geboten hat, wonach sich afrikanische Jugendliche und junge Leute halt gesehnt haben, weil sie halt so machtlos immer zuschauen müssen, wie andere Länder ihnen sagen, was sie zu tun haben und was nicht.
Und womit wir wieder bei dem anderen Bild von Afrika wären, was ja Ihr Ziel ist, mit diesem Buch zu erreichen. Jetzt haben wir über viele Afrikaner gesprochen, die Sie in dem Buch, die dort porträtiert werden. Ich glaube, es sind auch ein paar Frauen darunter.
Genau.
Da werden wir nach der Musik mal drauf eingehen. Ja, wir sind bei der Sendung Weltfunk. Heute zu Gast bei mir im Studio Mustapha Diallo. Er ist der Herausgeber des Buches Visionäre Afrikas, der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts. Anlass seines Besuches hier bei uns im Studio ist die Veranstaltung heute Abend in der Stadtbibliothek um 19.30 Uhr. Wird er eine Lesung zu diesem Buch machen und auch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Ich bin sehr froh, dass er die Zeit gefunden hat, heute noch vorher hierher ins Studio zu kommen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Visionäre Afrikas gesprochen. Jetzt haben wir ja ein paar Beispiele der Männer gehört. Als Moderatorin steht es mir jetzt zu, und der Herr Diallo wollte es sowieso tun, auch ein paar Frauen zu nennen, die in dem Buch porträtiert werden.
Okay, hole ich dann jetzt nach, weil ich habe selber als Erste eine Frau vorstellen wollen. Deshalb, das ist der erste Text, den ich geschrieben habe. Das ist dann Sarah Unya. Das ist eine Frau, die zur Zeit der Kolonisation Widerstand geleistet hat, im Gegensatz zu den Männern um sie herum. Weil die französische Armee halt so übermächtig war, dass die Männer gesagt haben, also die Könige gesagt haben, dass es keinen Sinn macht, es wäre Selbstmord, Widerstand zu leisten. Und sie war dann die Einzige, die nicht bereit war, sich einfach so zu ergeben und hat, obwohl sie deutlich schwächer war, Widerstand geleistet. Und damit hat sie halt ein Signal gegeben, und bis jetzt spielt sie in Niger eine große Rolle, weil so als Vorbild. Und außer ihr gibt es noch Yenenga, das ist so eine, ich glaube, das ist die älteste in dem Buch, also aus dem 13. Jahrhundert.
Was ist das Besondere an ihr?
Also Yenenga ist die rebellische Prinzessin gewesen. Also sie hat ein Reich gegründet, also das Reich, aus dem jetzt Burkina Faso entstanden ist, also das Mossi-Reich. Und in der Geschichtsschreibung denkt man halt oder sagt man, dass ihr Sohn dieses Königreich gegründet hätte. Das stimmt aber nicht. Das war Yenenga. Und da gibt es halt eine schöne Geschichte halt in dem Buch. Das ist halt eine Liebesgeschichte eigentlich. Aber es geht nicht nur um Liebe, sondern auch um die Forderungen halt der Frauen, wie die Autorin das gesagt hat. Also, dass man heutzutage in Burkina Faso halt von den Frauen gehorsam und so weiter halt erwartet oder verlangt. Und Yenenga zeigt halt, dass Frauen früher eine andere Position hatten und nicht gehorsam oder ergeben waren, sondern einfach für ihre Rechte und auch für die Rechte der ganzen Bevölkerung halt gekämpft haben. Und deshalb ist Yenenga eine wichtige Figur.
Und deswegen auch in dem Buch vertreten.
Genau, ja. Und dann gibt es halt Mariama Ba, das ist eine Schriftstellerin. Sie hat, sagen wir mal, die feministische Bewegung in Afrika ziemlich geprägt, weil vor ihr waren Schriftstellerinnen nicht so etabliert. Und mit ihrem Roman, ein so langer Brief, hat sie quasi eine Wende markiert, weil ihr Roman wird halt als Wendepunkt in der afrikanischen Literaturgeschichte halt, beschrieben oder bezeichnet, weil sie damit die Position der Frau in der afrikanischen Gesellschaft halt gestärkt hat. Ja.
Sicherlich auch nochmal ein ganz besonderer Aspekt, die Rolle der Frau, auch die Befreiung der Frau eher in den afrikanischen Gefügen, wie auch immer die Gesellschaft dort arbeitet. Aber auch eine Friedensnobelpreisträgerin.
Ja, genau. Wangari Maathai, also das ist dann die erste Nobelpreisträgerin aus Afrika gewesen. Und sie war vor allem im Umweltschutz aktiv. Also sie hat halt das ökologische Bewusstsein in Kenia und darüber hinaus vorangetrieben. Aber in dem Zusammenhang hat sie auch für Demokratisierung in Kenia gekämpft. Also hat vieles durchmachen müssen. Also wurde verhaftet und verprügelt und hat alles Mögliche erlebt. Aber sie hat sich halt nicht klein kriegen lassen und hat trotzdem geschafft, dass ihre Bewegung halt stärker wurde und dass einige Projekte, die die Regierung durchboxen wollte, halt gestoppt wurden.
Ja. Ja, also mutige Personen. Und trotzdem finde ich auch beim Querlesen durch das Buch immer wieder den Bezug zum Kolonialismus, zu alten Strukturen, die Afrika quasi als Erbe durch die Kolonialzeit einfach mitgegeben worden sind. Sie haben vorhin schon mal kurz angesprochen, Burkina Faso hat sich mit der Person von Thomas Sankara ein wenig, ja, auch von der Entwicklungshilfe, partiell zumindest, denke ich, befreien können. Mhm. Wie sinnvoll halten Sie Entwicklungshilfe, so wie sie. Wir haben in Deutschland ja schon auch immer wieder den Anspruch, die Forderung, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes soll für Entwicklungshilfe gezahlt werden. Afrika ist in unserer Sicht gemeinhin der Kontinent neben Lateinamerika, der bedürftig ist an Entwicklungshilfe. Aber ich habe auch häufig schon die Kritik gehört, auch von Afrikanern, die gesagt haben, hört auf mit der Entwicklungshilfe. Was meinen Sie dazu?
Also grundsätzlich die Idee, anderen zu helfen, finde ich nicht schlecht. Nur wie die Entwicklungshilfe gestaltet wird, ist halt problematisch. Zuerst muss man sagen, also wenn man aufhören würde mit einigen Praktiken, dann bräuchten die afrikanischen Länder gar keine Entwicklungshilfe.
Welche Praktiken meinen Sie da?
Also die Steuerhinterziehung durch die Firmen, die in Afrika sind. Man hat geschätzt, dass es 100 Milliarden sind.
Die dem afrikanischen Staaten verloren gehen an Steuereinnahmen.
Genau. Und das ist mehr als die Entwicklungshilfe, die die Länder bekommen. Etwas anderes ist halt, neulich, vorgestern, glaube ich, gab es den Bericht über Kongo, also wie die Rohstoffe im Kongo da ausgebeutet werden, vor allem das Gold aus Europa, und das sind Milliarden. Kongo müsste eins der reichsten Länder sein, aber die Leute sind zum Teil bettelarm und das ist nicht logisch. Das ist nur auf die Praktiken halt zurückzuführen, die im Moment halt herrschen. Und das andere ist, wenn die europäischen Länder, zum Beispiel Deutschland, die Überschüsse, die sie hier haben, zu Dumpingpreisen nach Afrika schicken, dann machen sie die Infrastruktur, also sagen wir die Produktion von Lebensmitteln zum Beispiel kaputt. Also ich habe gehört, als ich in Saarbrücken war bei einer Lesung, dass die Milch aus Saarbrücken nach Senegal kommt als Milchpulver. Hm. Und überall gibt es jetzt Milchpulver, also zu niedrigen Preisen, sodass die Milchproduzenten in Senegal pleite gehen. Hm. So. Und diese Praxis, das braucht man nicht. Also das brauchen die reichen Länder gar nicht. Also das heißt, die anderen haben wenig und das Wenige, was sie haben, macht man ihnen kaputt, indem man das Land halt mit Überschüssen halt überflutet. Und es gibt halt schlimmere Formen dieser Praxis. Zum Beispiel Hühnerrücken, Hühnerfüße, Schweinepfoten. Das war so die letzte Erfindung. Schweinepfoten werden nach Afrika exportiert, weil kein Mensch die hier ist. Das ist Müll.
Ja.
So. Und dann exportiert man das nach Afrika, ganz billig. Und die afrikanischen Produzenten von Hühnern oder von Fleisch bleiben auf ihren Waren sitzen. Und wenn man diese ganzen Sachen einfach nicht mehr tun würde, dann bräuchte man gar keine Hilfe halt zu leisten. Weil das ist halt die andere Seite von Hilfe. Als Hilfeempfänger kann man nicht so stolz sein. Und wir brauchen keine Hilfe, wenn man damit aufhört, die Leute zu beklauen, wie Ziegler das genannt hat.
Richtig.
Weil darum geht es, ja.
Ja, wir haben kurz über die Ungleichheit, die der Sinn und Unsinn von Entwicklungshilfe gesprochen. Sie haben eben Jean Ziegler schon erwähnt. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel, für was diese Ungleichheit veranschaulicht.
Ja, also Jean Ziegler hat auch von der strukturellen Gewalt gesprochen. Also das ist nicht von ihm, aber ist halt der Begriff, den man für solche Verhältnisse halt benutzt. Zum Beispiel die Entwicklungshilfe. Da hat er dann in einem Jahr halt zusammengerechnet. Damals war er UNO-Berichterstatter und dann festgestellt, dass man für die sogenannten Entwicklungsländer 58 Milliarden Dollar aufgewendet hat an Entwicklungshilfe, also aus den reichen Ländern. Aber dann sagt er, aber keiner fragt, wie viel diese Länder im Gegenzug von den sogenannten Entwicklungsländern erhalten haben an Schuldendienst. Und er kam dann auf das Achtfache. Und das sagt er dann, das ist die strukturelle Gewalt, die diese Länder weiter halt unterdrückt, sodass sie halt nicht hochkommen.
Also im Prinzip auch gar keine Chance haben, hochzukommen.
Genau.
Und als Bürgerin, als normale, informierte Bürgerin in Deutschland, vermute ich ja, dass hinter dem Wort Entwicklungshilfe der Sinn dahinter steht, auch Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe auf Augenhöhe, dass man tatsächlich ja möchte, dass Afrika sich entwickelt, Entwicklungshilfe. Das scheint mir damit aber strukturell eigentlich gar nicht gewollt zu sein.
Ja, also die Bevölkerung würde das halt besser machen. Nur die Politik macht alles kaputt, was man sich so wünschen würde.
Ja, also direkte Interessen, genau. Politische Interessen, wirtschaftliche Interessen, ja. Die man für die eigene, vielleicht auch eben für die heimische Wirtschaft in Deutschland, in der EU oder auch in den Industrieländern. Afrika ist ein großes Depot an vielen Rohstoffen, an viel Reichtum. Vielleicht kann man die Frage durchaus stellen, ob es gewollt ist, ein entwickeltes, ein reiches Afrika tatsächlich, ein selbstständiges Afrika zu haben. Und da wäre jetzt auch für mich der letzte Punkt, den wir jetzt in den letzten Minuten auch nochmal, den ich gerne ansprechen würde. Sie leben seit 20 Jahren in Deutschland. Sie haben beide Hintergründe. Sie kennen das Leben im Senegal. Sie kennen aber nach 20 Jahren auch, glaube ich, ganz gut das Leben in Deutschland. Wie lebt es sich in Deutschland für Sie?
Nicht so einfach, aber ich habe es wahrscheinlich leichter als viele andere aus Afrika oder aus anderen Ländern, weil ich kein Asylbewerber bin zum Beispiel. Ich lebe in normalen Verhältnissen, was dann für viele auch nicht der Fall ist. Deshalb ist es wahrscheinlich für mich nicht so schlimm wie für andere. Aber trotzdem macht man manchmal halt unerfreuliche Erfahrungen. Läuft man irgendwo durch, dann ruft einer, wo haben Sie den denn rausgelassen aus dem Urwald? Sowas gibt's heute noch. So, ne? Oder dann geht mein Sohn halt in die Schule und kriegst dann gesagt, dass die Afrikaner immer rückständig waren und es immer bleiben werden, immer 100 Jahre zurück, weil die nichts hinkriegen. So. Und das in unseren heutigen Tagen. So.
Unglaublich.
Ja, und deshalb ist es schwierig. Und schlimmer ist es jetzt in den letzten Monaten mit Pegida und so. Da merkt man deutlich, dass die Leute unverschämter geworden sind. Weil was man sich früher nicht so getraut hat zu sagen, das sagt man jetzt problemlos. Und das ist halt die Gefahr, dass die Verrohung halt noch zunimmt und irgendwann wieder Mölln und Solingen zurückkommen.
Wir wollen es nicht hoffen. Aus diesem Grunde wollen wir ja auch oder wollen die Ulmer Afrika-Tage auch darauf einen Blick werfen, einen Blick auf unser Bild von Afrika. Dazu wird es auch am Samstag einen Fachtag geben im Stadthaus, wo dieser Aspekt auch noch mal ganz besonders aufgegriffen werden soll. Jetzt habe ich aber zum Abschluss auch noch mal eine Frage an Sie. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten von uns weißen Deutschen im Umgang mit Afrikanern, mit Schwarzafrikanern hier in Deutschland?
Ja, dass die Leute versuchen, sich einfach unvoreingenommen mit den Afrikanern oder mit Afrika zu beschäftigen. Und auch mit dem Bewusstsein, dass sie durchaus etwas von Afrika lernen können. Zum Beispiel, wenn Merkel sagt, Multikulti ist gescheitert, dann muss man fragen, warum? In Afrika leben wir alle in multikulturellen Gesellschaften und mehreren Sprachen und so weiter. Und es funktioniert. So. Und deshalb wäre es halt wichtig, wenn die Menschen hier so ein bisschen kritischer über sich und über die Situation nachdenken würden. Weil die Weltordnung ist krank und das müssen die Menschen halt erkennen und versuchen, etwas zu machen.
Herr Diallo, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns bei Radio Free FM in der Sendung Weltfunk. Heute Abend, wer Lust bekommen hat, in einer halben Stunde um 19.30 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Stadtbibliothek mit Dr. Mustafa Diallo mit seinem Buch Visionäre Afrikas. Vielen Dank für Ihren Besuch hier und einen gelungenen Abend heute.
Danke auch für die Einladung.
Weltfunk.